Radio 3. Das Gespräch.
Bevor man besternt ist, ist jeder so, wow, wieso habt ihr noch keinen Stern und bla bla bla. Und jetzt merkt man schon, dass die Gäste diese Erwartungshaltung haben an ein Sterne-Restaurant und weniger schnell beeindruckt sind und auch gewissen Anspruch halt auch haben. Was schön ist.
Zu Recht ja auch.
Ne? Ja, klar, auf jeden Fall zu Recht. Nur haben wir es natürlich auch bekommen für das, was wir waren oder sind. Und wir möchten uns jetzt nicht großartig verändern, natürlich professionell und uns stetig verbessern. Aber wir wollen ja unseren Charme auch trotzdem behalten. Ich glaube, was uns ja ausmacht, ist, dass es relativ locker ist vom Service und herzlich und nicht standardisiert ist.
Weihnachten, Chanukka, Silvester, derzeit wird ja rundum ausgiebig gebacken, gekocht und geschlemmt. Für Michael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler ist das Alltag. Sie haben das Kochen und Bewirten nämlich zum Beruf gemacht, und zwar ohne klassische Ausbildung. Seit 2 Jahren betreiben sie in Berlin-Kreuzberg das kleine, feine Restaurant Lumi. Und obwohl beide Autodidakten sind, haben sie in diesem Jahr ihren ersten Michelin-Stern bekommen. In der Food-Szene eine kleine Sensation. Ich bin Britta Bürger und freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Michael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler, willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Sie sind beide Anfang 30 und haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Wie haben Sie erfahren, dass Sie vom Restaurantführer Guide Michelin einen Stern verliehen bekommen?
Wir haben damals tatsächlich eine E-Mail bekommen. Ich war damals auf Ibiza und Karl-Louis und ich haben per WhatsApp die E-Mail hin und her geschickt. Ja, ich war bei meiner besten Freundin damals und ich war Tränen gerührt und haben dann gedacht, okay, ist das echt? Und haben uns ja wahnsinnig gefreut.
Die Michelin-Sterne gibt es seit 125 Jahren. Manche bewerten dieses Auszeichnungsritual auch als ein bisschen überkommen. Wie war das denn vorher? Hatten Sie davon geträumt, darauf gehofft, spekuliert, hingefiebert?
Ja, es gab mir dann irgendwann ein Datum zu dieser Verleihung der Michelin-Sterne. Eigentlich dachte man erst, es wäre März, dann kam das aber in den Juni und dann, ja klar, hat man irgendwie natürlich ein bisschen darauf hingearbeitet und geträumt. Und ja, als dann die Einladung zu der Verleihung kam, da wurde der Traum dann schon mal so halb wahr.
Was sind denn eigentlich die Kriterien der Michelin-Testerinnen und Tester, weiß man das?
Ist ja nicht offiziell aufgeschrieben oder kommuniziert, deswegen eigentlich sollte es ja nur fürs Essen stehen. Fragt man sich natürlich, ob das wirklich in Deutschland so stimmt. Es ist eigentlich ziemlich unbekannt, was die Kriterien sind dafür.
Wie war es denn dann bei der Gala in Frankfurt? Wurden Sie denn da von anderen Spitzenköchinnen, Köchen bedient, bewirtet?
Die Verleihung war in Frankfurt, im Palmgarten, glaube ich. Ne?
Ja, das? Genau.
Sehr schöne Location auch. Und da haben dann die ganzen Sterne-Restaurants aus Frankfurt kleine Stände gehabt, wo man sich dann angestellt hat, konnte sich was nehmen und sowas. Das war gut gemacht. Gab es auch schon Verleihungen, die nicht so schön waren.
Aber warum fiebert man auf diesen Stern denn überhaupt hin? Was bedeutet der Ihnen?
Ja, ist natürlich erstmal eine tolle Auszeichnung für das, was man macht. Im Prinzip ist es ja auch keine Auszeichnung für das Restaurant, sondern eine Empfehlung in einem Restaurantführer. Aber natürlich ist es so unter Köchen oder auch unter Gastronomen oder sowas, dass das schon eine Anerkennung ist für die Arbeit, die man da auch tagtäglich abliefert, auch für das gesamte Team quasi. Die größte Auszeichnung schon neben zufriedenen Gästen, was es so gibt.
Das Restaurant Lumi hat Platz für 24 Gäste, ist also nicht groß, eher intim. Und Sie, Michael Rosenblatt, sind da die Gastgeberin und als Gastgeberin ja nah dran an den Besuchern. Fragen Sie sich manchmal, ob da jetzt ein Gastrokritiker möglicherweise heute inkognito im Raum ist?
Also ich versuche natürlich, den Abend so nicht zu beginnen, aber bei manchen Leuten fragt man sich das dann tatsächlich schon. Aber
bei welchen fragt man sich das?
Manchmal sind es die ganz Stillen, die wirklich wenig Kommentare zum Essen oder generell geben, weil man so spekuliert, dass die meisten, also so Kritiker oder auch Michelin-Tester, nicht viel kommentieren zum Essen. Mhm. Oder das sagt man so in der Szene. Bei denen frage ich mich das manchmal, aber generell ist es egal, wer einen schönen Abend zu bereiten.
Wenn Sie dieses Gefühl aber haben, geben Sie das weiter in die Küche zu Karl-Louis. Pass mal auf.
Nicht wirklich, weil das würde eigentlich nicht mehr, also nichts außer Stress irgendwie bereiten. Deswegen behalte ich sowas meistens eigentlich für mich. Und das wird dann im Nachhinein manchmal irgendwie beredet, oder?
Ja, zudem ist ja auch die Küche alles offen. Wenn es jetzt gerade eine Einzelperson wäre, würde die auch direkt, also an der Bar sitzen.
Ja, ja, also an den Plätzen an der Bar guckt man direkt genau. In die Küche. Da würde der Kritiker eher Platz nehmen.
Ja, genau, weil es eine Einzelperson ist. Ja. Normalerweise bieten wir dann den Einzelpersonen den Platz direkt an der Küchenbar an.
Das finde ich interessant, dass Einzelpersonen gehen in ein Sterne-Restaurant.
Ja. Tun ganz viele bei uns. Was auch super schön ist, weil die Bar auch relativ kommunikativ ist und man nah beieinander sitzt. Somit ist es für einzelne Personen auch schön, einfach den Köchen dabei zuzusehen bei der Arbeit. Mhm. Und sie können sich auch super mit den Gästen neben ihnen unterhalten. Falls man auch merkt, okay, man könnte die gut verbinden. Möchtet ihr vielleicht eine Flasche Wein zusammen trinken, wenn die sich sowieso schon unterhalten und eine gute Zeit haben? Weil manchmal die einzelnen Personen keine Flasche alleine trinken wollen. Und dann biete ich es auch an, okay, vielleicht hättet ihr Lust, euch eine zu teilen. Das ist schon ein super Platz, auch als alleine.
Den Restaurantnamen, den haben Sie sich ja auch selber erfunden. Lou steckt in Carl Louis zweitem Vornamen und Mi von Mikael. Gab es da auch andere Kombinationen als Lumi?
Ja, tatsächlich kommt der Name, Carl Louis Mutter hatte den, oder? Hatte doch ja. An den Namen gedacht?
Ja, Milou stand nochmal, also stand nicht wirklich zur Debatte, aber wäre ja jetzt das Pendant dazu gewesen. Also, ja.
Lukal, Kamil.
Ja, ja. Ja, irgendwie klingt Lumi dann doch am besten von ja, allen, Lumi. Vielleicht auch, weil man es jetzt gewählt hat.
Ich finde auch, es klingt am besten.
Nee, es klingt am besten, finde ich auch.
Ja. Haben denn Ihre Vornamen irgendeinen Bezug zu anderen Menschen? Weil ich habe noch nie eine Mikael und noch nie einen Carl Louis kennengelernt.
Carl Louis, der Läufer, ne?
Genau. Er schreibt sich ein bisschen anders.
Er schreibt sich ein bisschen anders, aber da wird man, was heißt öfter, aber wenn mal nachgefragt. Meine Mutter wollte Carl und mein Vater Louis und dann hat man gesagt, okay, Carl Louis.
Ja, und Mikael kommt von Michal aus dem Hebräischen und fanden meine Eltern aber nicht so schön und dachten, Mikael ist besser. Finde ich auch persönlich schöner, muss ich sagen. Gibt's nicht so oft. Ist ein abgewandelter Name.
Ja, also Mikael auf der zweiten Silbe betont.
Ja, Mikael.
Mittwoch bis Samstag gibt's im Lumi ein exklusives Menü. Plus minus 8 Gänge für 150 Euro. Worauf kommt's Ihnen bei der Zusammenstellung des Menüs an?
Ja, erstmal ist so der Hauptauswahlpunkt eigentlich für uns die Saison. Das heißt, wir sind ein sehr saisonales Restaurant. Verarbeiten immer Sachen eigentlich, die nur in der Saison sind, machen wenig mit so klassischen Einlegesachen oder Fermentation oder sowas. Und dann wird eigentlich zusammengestellt, hat man so ein bisschen so eine Basisstruktur von dem Menü. Gibt immer viel Fisch und Seafood eigentlich, meistens nur ein Gericht mit Fleisch. Im Sommer ein bisschen mehr vegetarisch auch Gemüse, wenn es halt hier vor Ort dann in der Saison ist. Und sonst immer einen kleinen klassischen Aufbau. Wir haben meistens immer ein rohes Fischgericht mit dabei, eine Art Suppengericht eher, also mit einer Brühe. Ein Fischgericht, was Gedämpftes, viel Gegrilltes, grillen viel auf japanischer Holzkohle. Und dann meistens zwei Desserts und noch ein kleines Dessert danach.
Noch ein Dessertchen.
Genau, das ist so ein bisschen die Struktur und dann wird die je nach Woche auch wirklich eigentlich angepasst. Manche Sachen sind nur ganz kurz verfügbar. Jede Woche so ein bisschen was Neues eigentlich auch dabei.
Aber wenn wir hier über Jahreszeiten und saisonale Küche sprechen, dann denken wir an Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also Spargel, Tomaten, Pilze und Kohl, sage ich mal. Der japanische Kalender, weil Sie sich ja auch auf die japanische Küche beziehen, der hat ja, ich glaube, weiß ich nicht, 20 oder 24 Jahreszeiten.
Ja.
Spiegelt sich das auch in der Auswahl der dort vorhandenen Produkte?
Schon so ein bisschen, weil manche Sachen natürlich wirklich nur ganz kurz verfügbar
sind.
Was
sind das für Sachen?
Ganz kurz im Frühjahr Ulmenblüten oder gibt es jetzt im Herbst frischen Sanddorn beispielsweise. Das sind dann auch nur 2-3 Wochen. Oder Erbsen ist auch sowas, zuerst zu kalt, dann zu warm. Ist dann im Frühling oder so auch nur ganz kurz verfügbar hier. Und eigentlich einer meiner Lieblingsgemüse, leider dann nur so kurz.
Die Lumi-Küche basiert auf französischen Traditionen, wird verfeinert durch japanische Präzision und inspiriert von verschiedenen asiatischen und nordischen Techniken, so die Selbstdarstellung auf der Homepage. Wie haben Sie sich das denn alles selber beigebracht, Traditionen und Techniken?
Learning by doing. Also wirklich viel ausprobiert, viel nachgelesen, viel irgendwie angeschaut. Ob es jetzt bei YouTube ist, wie man Fisch filetiert, viel, viel, viel ausprobiert. Wahrscheinlich, wie es auch in der klassischen Ausbildung wäre, probiert man ja auch viel aus. Hat dann natürlich noch jemanden, der drüber guckt so. Oder jemand, der einem das auch zeigt, ist natürlich auch irgendwo schön. Aber hat auch irgendwie so geklappt.
Man muss ja auch dazu sagen, dass du ja auch verschiedene Praktikas gemacht hast, wo du ein paar Wochen oder Monate in verschiedenen Restaurants gearbeitet hast. Du viel mehr als ich. Ich habe ja nur eins gemacht, wirklich. Emikoi, ein Restaurant in London, wo ich 4 Wochen war, wo du damals, in welchem Restaurant warst du dann? Im Maus, genau. Da haben wir zeitgleich einen Praktika gemacht in London und durch sowas, durch den Einblick in verschiedene Küchen lernt man ja auch sehr viel. Man arbeitet dann ja auch richtig mit im Team.
Nicht nur Kartoffeln schälen.
Ja, genau. Bei mir war das ganz gut, muss ich sagen, dass ich da viel gucken konnte und zusehen konnte, was die machen und Fragen stellen konnte und auch direkt mitgemacht habe.
Dazu verrate ich schon mal, Sie haben eigentlich Kunstgeschichte studiert. Karl-Louis Kömmler kommt aus der IT-Branche. Mhm. Und so kommt das zustande, dass Sie einen ganz anderen Hintergrund haben. Da gehen wir nachher noch näher drauf ein.
Ja.
Aber sich das eben, das als Leidenschaft entdeckt haben und sich selber beigebracht haben. Was ist denn so ein Lieblingsvideo, Lieblingskochvideo?
Meistens sind es so Beschreibungen von Restaurants eher. Also so der Alltag im Restaurant gibt es so bei YouTube, weiß nicht, bei Eater oder sowas ist das beispielsweise und zeigen die so eine Restaurantdarstellung. Das ist auch das bei den Praktikern beispielsweise, was wichtig gewesen ist, dass man so einen professionellen Küchenalltag auch mal mitmacht und weiß, wie auch Sachen gemacht werden. Oder wenn man jetzt gar nicht aus der Branche kommt, dann denkt man ja vielleicht auch noch, dass wenn man jetzt ein Kartoffelpüree als Gast bekommt, dass das in dem Moment gemacht wird. Mhm. Also nicht nur warm gemacht wird, sondern noch hergestellt wird. Also wie man Sachen vorbereitet, wie man Sachen lagert, wie man Sachen am Ende dann auch abends wieder zubereitet. Sowas ist natürlich auch extrem wichtig, dann, dass man einfach mal einen professionellen Kücheneinblick hat.
War das auch ein bisschen desillusionierend?
Auf jeden Fall die Augen geöffnet, sagen wir mal so. Man ist da auf jeden Fall ein bisschen blauäugig reingegangen, also ich, und habe dann gesehen, okay, so funktioniert das wirklich. Also man ist da schon mit vielen Informationen rausgegangen, ja.
Wie bereitet man denn so ein Kartoffelpüree vor, ohne dass das dann so ein harter Klumpen
ist? Nicht so, wie wir das mal gemacht haben, auf jeden Fall bei so einem Event vor Jahren. Das war Anfangszeiten.
Ja, nee, also damit meine ich jetzt beispielsweise, dass das natürlich schon gemacht ist am Tage. Dass man das Kartoffelpüree natürlich schon zerstampft hat, passiert hat und dann am Abend wird das warm gemacht und nicht dann erst die Kartoffeln kochen.
Und wie wird das warm gemacht?
Entweder in einem Topf warm rühren. Manche machen das wahrscheinlich auch in der Mikrowelle warm schnell, was ja nicht schlimm ist. Jetzt also kommt da eine Folie drauf und in die Mikrowelle.
Da sagen Sie nicht I bei Mikrowelle?
Wir haben keine in unserem Laden.
Nee, macht jetzt aber bei uns nicht so viel Sinn. Aber in einem Restaurant mit 300 Leuten da und das Kartoffelpüree, kurz in der Mikrowelle warm machen in einer Form, spricht ja nichts dagegen.
Also Sie sind nicht dogmatisch, höre ich daraus.
Nö.
Würde ich jetzt so auch nicht sagen.
Wir haben eben schon über die Entwicklung so eines Menüs gesprochen. Das ist ja eine Unendlichkeit an Möglichkeiten. Wie sieht dieser kreative Prozess genau aus? Also passiert der immer in der Küche? Immer in der Praxis, im Ausprobieren oder auch am Tisch und überlegen und theoretisch?
Ja, viel auch theoretisch. Also wenn wir uns dann auch mal zusammensetzen und darüber reden, okay, was hätte ich auch mal wieder gerne oder was hättest du gerne für Produkte, setzt man so ein bisschen spielerisch die Sachen zusammen. Könnte das mit dem klappen? Könnte das mit dem? Wir probieren viel aus, würde ich sagen. Und es hat auch viel mit einfach Gesprächen zu tun. Man muss sich das so vorstellen, wir drucken auch unser Menü täglich neu. Weil zum Teil kriegen wir die Sachen vom Produzenten nicht, was ist gerade nicht lieferbar oder was ist lieferbar.
Es ist auch nicht absolut unendlich, weil wir schon einen gewissen roten Faden brauchen und auch wollen und einen gewissen eigenen Stil. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir alles miteinander oder durcheinander, sagen wir mal so, kochen. Man findet jetzt wenig von, sage ich jetzt mal, thailändischen Aromen bei uns noch. Mhm. Also das habe ich mir jetzt nicht auferlegt so, aber das muss jetzt nicht auch sein noch, dass es irgendwie dann zwischendurch noch eine Tom Kha Gai Soße gibt oder Sticky Rice mit Mango im Dessert irgendwie abgewandelt oder so. Also wir haben da schon ein bisschen auch eine Menüstruktur.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch einen gewissen Stil. Gewisse Soßen haben wir so im Repertoire, die natürlich sich auch immer mal ein bisschen ändern. Wir gucken immer, dass wir auch ein paar Gänge mit ein bisschen Schärfe dabei haben.
Also im aktuellen Menü, da tauchen Produkte auf, die viele wahrscheinlich noch nie gehört haben. Zum Beispiel Abalonen, Kinmedai, Knollenziest und Maitake.
Ja.
Ja, super schöne Produkte.
Da müssen Sie aber erstmal erklären, oder, Mikael?
Ja, manchen Gästen, beziehungsweise den meisten Gästen, muss man es erklären und erläutern. Aber viele gibt es auch, die es dann kennen und sich darüber auch sehr freuen, dass wir solche Produkte hier in Berlin anbieten, weil das nicht so viele Restaurants tun.
Also große Schnecken, das andere ist ein Fisch, ne?
Ja, genau. Also die Abalone, wir kriegen relativ kleine aus der Bretagne. Das sind Seeschnecken, genau. Kinmedai, auch genannt glänzender Schleimkopf. Mit Riesenaugen, großer Goldfisch sozusagen. Wunderschöner Fisch, relativ fettig und schön von der Konsistenz. Den wir halt auf Holzkohle grillen, Auch die Abalone wird gegrillt. Also wir stehen schon sehr auch für Grillaromen und für Schärfe, würde ich sagen. Und generell auch Produktqualität steht bei uns sehr oben.
Dann gibt es die Edelerbse, baskische Träne, wird auch grüner Kaviar genannt. Da kann man sich ja schon mehr drunter vorstellen unter dem Namen. Auch unter der Mikan-Mandarine und dem Gorilla-Chili. Aber es ist ja eben immer der Verweis darauf, dass das kein gewöhnlicher Chili, keine 0815-Mandarine ist, sondern und auch keine profane Erbse. Also auf welche Qualitätsunterschiede und Verfeinerungen kommt es da an?
Beispielsweise bei der Erbse, wie gesagt, schon einer meiner Lieblingsgemüse generell. Das ist natürlich dann so der Ferrari, sage ich jetzt mal, unter den Erbsen. Das sind so ganz kleine Mini-Erbsen. Also wenn man die noch nie gesehen hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie klein die sind trotzdem.
Eben wie Kaviar.
Genau, trotzdem schön okay. Knackig. Und die werden auch bei uns dann nur ganz kurz gegrillt. Kommen, wie gesagt, aus Spanien. Sehr da so in dem Baskenland verbreitet.
Also, wenn man die auch noch nicht gegessen hat, kann man sich darunter gar nichts vorstellen, weil diese Süße ist super.
Absolut. Viele kommen ja auch, das wollte ich eben nochmal hinzufügen, wegen diesen Produkten, also weil sie dann irgendwie sagen, ich will diesen Kimedai mal probieren oder auch Abalone oder im Frühling dann die Teardrop-Erbsen, wollen das mal probieren und das halt da jetzt mal in Deutschland oder generell auch jetzt nicht so verbreitet ist. Und das versuchen wir natürlich auch immer mit solchen Produkten. Oder wir arbeiten jetzt mit einem Zitrushof aus den Pyrenäen im Winter. Dann haben wir auch ein bisschen Farbe im Laden haben, wenn jetzt wenig Gemüse noch da ist, an verschiedenen Zitrusfrüchten. Da zum Beispiel jetzt die Mikan-Mandarine, auch eine relativ kurze Saison nur. Schmeckt so ein bisschen feiner noch als jetzt eine gewöhnliche Mandarine, sage ich jetzt mal. Die haben wir jetzt aktuell zu einer Jakobsmuschel im Menü.
Das mit den Produzenten finde ich ja auch interessant. Also da haben Sie sich ein eigenes Netz von besonderen Lieferanten und Produzenten aufgebaut. Wie haben Sie das angefangen, recherchiert und immer weiter entwickelt? Es soll ja Lieferanten geben, die beliefern nur 3-Sterne-Restaurants.
Viel recherchieren, viel anschreiben, viel hin und her. Also gerade wenn es jetzt irgendwie ganz kleine Sachen aus Frankreich sind. Letztens habe ich auch mal wieder einen Bauern angeschrieben, hat man irgendwie bei Instagram gesehen, dass er spannende Sachen gemacht hat. Dann ist natürlich ein bisschen
was schreiben Sie dem dann?
Ja, ob das möglich wäre, dass der Sachen nach Berlin sendet, per Post oder
sowas. Und hat
er? Das ist ein bisschen schwierig von der Logistik her, denn kann man ja auch verstehen, wer hat hier Lust, dann als Bauer irgendwie zur Post zu gehen und was, oder Zeit, sagen wir mal so auch. Aber beispielsweise bei den Zitrusfrüchten hat es ja auch geklappt. Das kriegen wir auch ganz normal, kommt dann mit bei uns per DPD an.
Oft ist es dann ja wirklich, dass du zigmal die Leute anschreibst und oft, also ich sehe das ja auf Instagram, dass man da auch oft gar keine Nachricht, also keine Antwort bekommt und dann schreibt man nochmal und nochmal und dann irgendwann merken sie auch, okay, dass wir wirklich Interesse daran haben, die Sachen zu bekommen und mit den tollen Produkten zu arbeiten.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Küche. Was sind da die heikelsten Situationen? Worauf kommt es an?
Ja, Organisation. Die Küche ist sehr, sehr, sehr klein bei uns. Also das ganze Restaurant hat ca. nur 50 Quadratmeter. Das heißt, die Küche vielleicht 6 bis 7.
Und da drin sind 6 Leute?
Da drin sind 6 Leute, ja. Mhm. Plus dann nochmal am Abend natürlich 3 aus dem Service, die da auch noch rumwuseln. Viele Leute auf engem Raum. Da muss man halt genau wissen, wer wo steht, wer was macht. Ab wann es wo gelagert wird am Tag, was zubereitet werden muss. Also Organisation, sage ich jetzt mal, ist vielleicht bei uns der kritischste Punkt, der stimmen muss. Denn es ist auch, sage ich jetzt mal, 70% Vorbereitung, was die Küchensachen angeht. 30% sind à la minute am Abend. Und da muss halt auch jeder genau wissen, was er macht, wo er hingreift.
Wobei kann am meisten schiefgehen?
Eigentlich dann in der Vorbereitung, ne, dass man nicht genau den Abend vorbereitet hat.
Sowas wie gestern.
Ja.
Sowas wie gestern.
Was war gestern?
Passiert ja in der Küche, ist ja auch in Ordnung. Fehler passieren überall und auch in der Sterne-Gastronomie. Da wurden einfach zu wenig Desserts vorbereitet. Und dann standen wir da und hatten nicht genug Desserts sozusagen. Dann haben wir natürlich noch was Tolles hinbekommen, aber das ist dann natürlich im Moment, schüttelt man dann den Kopf und ärgert man sich.
Das Lumi liegt in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg in einem Neubau und bei der Inneneinrichtung hat wohl Mikals Schwester Stella Mo unterstützt. Was war wichtig bei der Ausstattung?
Wir wollten halt eine gewisse Stimmung, würde ich sagen, in unserem Restaurant verbreiten. Farbkonzept war uns super wichtig, das Interieur an sich. Ich persönlich finde es relativ warm, also man kommt rein und hat... Man hat zwar einen Stahltresen, was dann aber mit einer schönen roten Wandfarbe sozusagen ausgeglichen wird. Man hat eine gewisse Moderne, Minimalismus würde ich sagen, aber der trotzdem nicht kühl wirkt. Das Restaurant ist sozusagen in 2 Bereiche geteilt. Einmal der Bartresen, wo auch die Küche ist und dann unseren Gastraum. Gastraum haben wir mit einer Kalkfarbe verstreichen lassen von so einem älteren Mann, ein Profi, der da auch 5 Tage gefühlt gearbeitet hat dran. Dann haben wir noch ein Sideboard im Gastraum stehen, da wir auch noch von unserem Supper Club sozusagen was mitnehmen wollten, als Erinnerung oder auch als Gefühl sozusagen, dass es nicht als Riesenrestaurant wirkt, sondern auch eher wie eine Wohnung wirkt.
Das war das vorige Projekt, da reden wir noch drüber.
Das ist
also halt so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre und ansonsten genau. Schlichte Holzmöbel.
Sonst richtig, sehr schlichte Holzmöbel. Das ist auch das Einzige, was wir vom Laden davor übernommen haben, also vom Restaurantbesitzer.
Was da vorher drin war.
Mhm. Genau, da war ein Bistro drin. Das sind so Frankfurter Stühle. Relativ klassisch. Aber wir hatten uns lange damit auseinandergesetzt, auch mit dem Thema Stühle. Und es war super schwierig, irgendwie den perfekten Stuhl zu finden. Und ich finde, damit sind wir eigentlich ganz gut bei weggekommen.
Ich finde ja das Schwierigste in Restaurants oft die Beleuchtung und die Akustik.
Ja, Akustik ist ein Riesenthema. Auch bei uns, da haben wir so Leinvorhänge auch machen lassen und auch nochmal so ein Holzpanel mit Filz bei der Bar einbauen lassen, auch im Nachhinein. Im Nachhinein ist es auch nochmal eine Überlegung, vielleicht nochmal was an die Wand zu machen wegen der Akustik, weil der Laden ja auch relativ klein ist mit den riesen Glasfronten an beiden Seiten, kann es dann schon auch dazu führen, dass es halt.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Leuchten der Designerin Charlotte Perriand haben.
Ja, genau.
Das ist ja die Frau, die sehr eng mit Le Corbusier zusammengearbeitet hat, aber komplett in seinem Schatten stand. Er hat ihren Namen auf seinen Entwürfen einfach gelöscht. Gerade zu entdecken ist sie in einer Ausstellung in Krefeld. So kam ich irgendwie drauf, weil ich davon gehört habe. Wie sind Sie auf Charlotte Perriand gekommen?
Durch meine Mutter oder auch durch die Kunstgeschichte, die ich studiert habe, war es schon immer eine Künstlerin, die ich sehr interessant fand. Und ich hatte die selber zu Hause, die Lampen. Also habe ich die sozusagen einbauen lassen bei uns. Wir haben sie als Künstlerin sozusagen und dann haben wir noch einen anderen Künstler, Van der Kooi, Willem Van der Kooi, aus den Niederlanden. Ja. Und die Lampen wurden uns empfohlen von meiner Schwester Stella. Und die sind wunderschön, sind im Gastraum platziert, 3 Stück. Und sind aus recycelten Kühlschränken gemacht. Und das fanden wir eigentlich auch eine ganz coole, witzige Idee. Und passen sehr, sehr schön ins Raumbild.
Und welche Rolle spielt Geschirr, Besteck, Gläser, die Frage Tischdecken oder keine Tischdecken?
Porzellan und Gläser eine Riesenrolle bei uns. Da arbeiten wir mit verschiedenen Künstlern, auch 2 aus Berlin. Claudia Schömig und Studio Kuse. Die auch wunderbares Porzellan machen, kann ich nur empfehlen.
Also Porzellan, nicht Keramik?
Beides.
Beides, ja.
Ja, das ist immer die Suche nach den neuesten Sachen. Der Teller soll ja auch nicht langweilig sein. Wir möchten natürlich den Gästen auch neues Porzellan zeigen und wir selber wollen auch nicht immer mit den gleichen Tellern arbeiten. Dann muss man natürlich auch eingestehen, es geht auch viel kaputt bei so engem Raum und so filigranen Sachen.
Auch zu verschiedenen Gängen oder auch in verschiedenen Jahreszeiten. Eingang isst man bei uns beispielsweise auch mit Stäbchen. Da haben wir dann auch gesagt, okay, wir holen von einem Duo aus Kopenhagen, Akiko und Ken heißen die, ist auch eine Japanerin und ein Däne, die das machen, haben wir uns anfertigen lassen. Und meistens entsteht das dann so ein bisschen mit den Künstlern aus dem Dialog, was würde man gerne haben. Das sind meistens alles dann Sonderanfertigungen, sage ich jetzt mal. Gibt natürlich auch schöne Teller so von der Stange, die auch handgemacht sind und auch, wo man auch lange drauf wartet. Aber die findet man halt dann auch in vielen Restaurants. Und so hat man dann irgendwie nochmal was vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich, okay, das ist ja die Marke. Sondern die Leute gucken dann erstmal unter den Teller, wenn dann da auch nichts steht. Aber
Darf man aber, klar.
Ist ja ein Kompliment irgendwo.
Ich werde, glaube ich, jeden Abend von den Gästen gefragt, woher denn dieser Teller ist oder diese Schale. Was ja auch ein schönes Kompliment auch an die Künstler sind, auch hier gerade in Berlin, wenn man das auch weiterempfehlen kann.
Wie ist es mit Musik im Lumi? Gehört die zum Konzept?
Auf jeden Fall. Musik läuft eigentlich den ganzen Abend und es ist mittlerweile eine Playliste, die wir kreiert haben, die mittlerweile 500 Lieder hat, von bis von Spice Girls zu Janet Jackson oder auch viele 80s und 70s auch, was viele Leute auch immer begeistert. Oh, wie kommen Sie denn auf diese Playliste? Die ist ja toll. Auch gerade ein bisschen älteres Publikum, die auch viel dann mitsingen und mitwippen, was Schönes. Und viele Lieder, die auch irgendwas bedeuten für uns oder irgendeine Story haben.
Und solche haben Sie auch mitgebracht für unsere Sendung. Vielleicht hören wir mal jetzt einen ersten Song von Ihrer Playlist für unser Gespräch hier auf Radio 3. Womit wollen wir anfangen?
Mit Sexy. Fangen wir an mit Sexy, oder?
Marius Müller-Westernhagen. Warum der?
Wir hatten uns vorgestellt, dieses Lied auf Dauerschleife in unserem Restaurant zu spielen. Wir haben aber ein Programm Sonos und wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, dass das auf der Toilette dann sozusagen durchläuft.
Auf der Toilette sollte es laufen.
Auf der Toilette sollte es laufen. Genauso, dass jeder Gast irgendwie gut gelaunt von der Toilette wiederkommt ins Restaurant. Man muss sich das so vorstellen, das ganze Bad ist mit Spiegeln besetzt. Und dann kann man sich so vorstellen, wie man dann vorm Spiegel dieses Lied singt und sich gut fühlt und dann gut gelaunt aus der Toilette kommt.
Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan?
Sexy von Marius Müller-Westernhagen, für unser Gespräch ausgesucht auf Radio 3, hier von Mikael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler. Die beiden betreiben das Kreuzberger Restaurant Lumi und haben in diesem Jahr ihren ersten Michelin-Stern bekommen. Dabei sind beide Autodidakten. Wie haben Sie sich überhaupt kennengelernt?
Ich habe damals mein Studium beendet und bin nach Berlin gezogen. Und meine Wohnung war noch nicht fertig, also bin ich damals zu einem Freund gezogen, dessen Mitbewohner Karl-Louis war. Also meine Wohnung war im selben Haus. Und dann habe ich dort bei Karl-Louis und Kurt für 4 Wochen gewohnt und haben uns da kennengelernt auf der Torstraße und uns von Anhieb eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Und aus diesen 4 Wochen ist jetzt eine 10-jährige Freundschaft geworden und wir waren super eng, unzertrennlich, waren super viel verreisen, viel essen und haben auch viel zusammen gekocht in der Wohnung und somit ist es eigentlich entstanden, also die Idee daraus, irgendwas aus diesem Kochen zu machen. Dann hatten wir unseren ersten Supper Club in einer freistehenden Wohnung, auch in dem Haus, wo wir ein Thanksgiving-Dinner für 10 Freunde gemacht haben und haben uns da so ein bisschen ausprobiert und dann eher von den Freunden, also durchs Feedback, die dann gesagt haben, Mensch, mach doch mal was daraus, ist das dann immer mehr entstanden, dass wir sozusagen die Richtung einschlagen wollen und auch wirklich das beruflich irgendwie verfolgen wollen.
Ich habe vor 3 Jahren zum ersten Mal bei Ihnen gegessen. Da haben Sie noch in Karl-Louis Kömmlers Wohnung in Neukölln gekocht. Neben Shisha-Bars ging man da in der Sonnenallee ins Hinterhaus, hoch in eine einfache Wohnung, 2 Zimmer oder so, glaube ich.
Ja.
Und da haben wir in Ihrem Wohnzimmer gegessen, oder?
Ja.
Das wurde dann leergeräumt.
Das wurde dann immer so ein bisschen leergeräumt, verändert, ja.
Das wurde dann immer umgeschoben, umdekoriert, geputzt.
Und da saß man dann mit 6, glaube ich, oder 8 anderen Leuten,
ja.
Die man, also man kannte sich nicht, entweder man kam alleine oder auch zu zweit und lernte dabei diese anderen Leute kennen. Das war irgendwie ein sehr interessantes Experiment, würde ich sagen, aber auch nicht was man jetzt andauernd macht.
Nee, vor allen Dingen als Gast nicht. Man muss dafür ja super aufgeschlossen sein, sich dem hinzugeben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine fremde Wohnung, weiß gar nicht, was mich erwartet. Hab jetzt ein Ticket gekauft da für eine Weinbegleitung und ein Essen. Setz mich da mit irgendwelchen fremden Leuten auseinander und hin und verbringe da meinen Abend. Was natürlich ja aufregend ist für viele, würde ich auch aufregend finden. Aber das Schöne ist ja, man hat immer ein Thema und das ist dann der Teller, den man vor sich hat oder das Essen. Deswegen ist es echt immer ein schöner Abend gewesen. Also es war natürlich viel intimer, wenn man das jetzt vergleicht zu dem Restaurant, was wir jetzt betreiben, waren das ja auch nur wir beide, die das vorbereitet haben und den Service gemacht haben. Aber es sind super schöne Erinnerungen im Kopf jetzt auch geblieben und ich würde es nicht missen wollen.
Ja, und das war, also auch da wurde ja schon auf sehr hohem Niveau gekocht, aber dann wurde so ganz unprätentiös der Wein vom Balkon geholt.
Stimmt, da hatten wir dann auch den ganzen Kühlschrank wahrscheinlich mit Essen voll und im Winter haben wir dort unsere Weinflaschen gekühlt, ja. Und auch das Wasser gekühlt, glaube ich.
Sie haben damals erzählt, dass Sie gern ein eigenes Restaurant aufmachen würden, aber dass das in Berlin sehr schwierig sei und Sie überlegten, nach Hamburg zu gehen. Wie hat das dann doch aber in Berlin relativ schnell geklappt? Wie haben Sie es gefunden, den Laden?
Bei Immobilien Scout tatsächlich. War auch von privat quasi inseriert. Und dann haben wir uns getroffen mit dem Jörg Ebers, Der ist auch der Architekt des Hauses. Dann kam gleich so ein bisschen persönliches Gespräch zustande. Dann gab es noch den ein oder anderen Bewerber. Mhm. Und dann haben wir uns aber durchgesetzt. Es war aber auch ein kleiner Prozess von 1-2 Monaten in dieser Entscheidungsphase. Und jetzt sind wir da sehr glücklich in der Ritterstraße. Ja, läuft alles sehr gut.
Damals in Neukölln, da standen Sie ja noch beide in der Küche. Jetzt nicht mehr. Karl-Louis steht in der Küche. Mikal, Sie sind die Gastgeberin. Was macht eine gute Gastgeberin aus? Oder erstmal noch gefragt, warum sind Sie nicht mehr in der Küche?
Ich muss sagen, es hat sich bei mir ein bisschen rauskristallisiert, dass wir uns besser aufteilen können. Dass ich ein bisschen extrovertierter bin und Karl-Louis ein bisschen introvertierter und auch die Passion viel mehr hat in der Küche, als ich sie habe. Ich auch nicht mehr so die Freude daran hatte, dieses ganze Vorbereiten. Also es ist ja nicht mehr diese Romantik, die man sich vorstellt beim Kochen, wenn man ein Restaurant hat, sondern es ist super viel Vorbereitung. Und da muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich nicht mehr den Spaß daran. Ich wollte mir das jetzt nicht kaputt machen.
Ja, und ihm auch nicht.
Ja, und ihm auch nicht, klar. Es war eine Entscheidung, die wir genau beide getroffen haben. Und mir ist einfach total viel Freude macht, jemand anderem eine Freude zu machen. Und das ist, glaube ich, so das Große bei einer Gastgeberin oder Gastgeber, ist für mich, jemand anderem einen schönen Abend zu machen. Mit einer Herzlichkeit, mit einer Freude und Natürlichkeit irgendwie. Und das bringt mir einfach Spaß und das jeden Tag eigentlich aufs Neue, muss ich sagen.
Müssen Sie manche Leute da auch erstmal so ein bisschen auflockern?
Auf jeden Fall.
Also die Hemmung nehmen vor einem Sterne-Restaurant?
Ja, das fängt schon bei der Begrüßung an. Und ich glaube, so wie wir den Gast in Empfang nehmen, also unser Team und ich oder auch jeder in der Küche, ist sehr herzlich und aufgeschlossen. Und es gibt Leute, die sind scheu, es sind Leute, dem man das erstmal zeigen muss, auf dem Weg führen. Aber die Arroganz darf nicht da sein. Ne? Also die Leute sollen sich wohlfühlen.
In Berlin gibt es derzeit 18 Restaurants mit einem Stern. Wie erleben Sie das? Ist das harte Konkurrenz? Ist das ein kreatives, vielfältiges Nebeneinander?
Konkurrenz jetzt eigentlich nicht. Generell bestärkt das ja irgendwie auch den Standort Berlin dann. Also umso mehr es jetzt am kulinarischen Angebot gibt, in dem Bereich, sage ich jetzt mal, umso mehr Leute kommen ja auch dann hier hin und machen dann eine kleine Foodtour durch Berlin auch oder Deutschland auch. Deswegen umso bessere Sachen da auf dem Radar sind, umso mehr hat man dann im Endeffekt auch davon. Dann gibt es auch WhatsApp-Gruppen oder so, wo man mal was nachfragen kann, ob jetzt jemand eine Nummer hat von einem Küchenbauer oder Klempner oder ob jemand noch Tische frei hat. Weil man irgendwie Leute hat, die aus Amerika kommen und wir haben keinen Tisch mehr, dann kann man das da reinposten und dann sagen andere, hey, bei uns, aber dann kann man weitervermitteln. Also eigentlich eher ein Geben und Nehmen, ja.
Der Stern muss ja verteidigt werden, also das Niveau darf nicht nachlassen. Sie könnten den schon im nächsten Sommer wieder verlieren. Spüren Sie, dass der Druck gewachsen ist?
Ja, also erstmal hat man den Stern ja auch dafür bekommen, was man gemacht hat. Deswegen heißt es natürlich erstmal Minimum so weitermachen wie bisher. Vorher war es natürlich so, dass die Gäste meistens mehr noch überrascht waren. Jetzt ist natürlich so ein gewisser Anspruch vorher schon mal gegeben.
Ohne Stern waren die Gäste überrascht, wie gut das ist. Ja?
Genau.
Das ist und jetzt erwartet man, es muss
jetzt ist
spitze
es so,
sein.
Es ist natürlich erstmal schon, erwartet man erstmal schon mal ein Sternenniveau, sage ich jetzt mal. Das ist, hat sich so ein bisschen geändert.
Und hat sich damit auch das Publikum verändert?
Nee, also ich hatte gestern einen Gast, der das auch witzigerweise angesprochen hatte. Der war schon 2 oder 3 Mal da, dass er halt, bevor wir den Stern hatten, auch diesen Wow-Effekt hat, den er zwar jetzt immer noch hat, aber das ist auf jeden Fall, bevor man besternt ist, ist jeder so, wow, wieso habt ihr noch keinen Stern und bla bla bla. Und jetzt merkt man schon, dass die Gäste diese Erwartungshaltung haben an ein Sterne-Restaurant und weniger schnell beeindruckt sind. Und auch gewissen Anspruch halt auch haben. Aber was Schönes...
Zu Recht ja auch.
Ne? Ja, klar, auf jeden Fall zu Recht. Nur haben wir es natürlich auch bekommen für das, was wir waren oder sind. Und wir möchten uns jetzt nicht großartig verändern, natürlich professionell und uns stetig verbessern. Aber wir wollen ja unseren Charme auch trotzdem behalten. Ich glaube, was uns ja ausmacht, ist, dass es relativ locker ist vom Service und herzlich und nicht standardisiert ist.
Der Stern muss verteidigt werden. Es gab schon Köche, die ihren Stern zurückgegeben haben, weil denen der Druck zu groß geworden ist. Sie wollten einfach unbeschwerter arbeiten. Oder ganz dramatisch, ein Koch hat sich das Leben genommen, aus Angst, seinen Stern zu verlieren. Wie gehen Sie mit dem Druck um?
Ja, wie gesagt, man muss ja selber ein bisschen an sich glauben. Denn das, was man bisher gemacht hat, erreicht hat, so fortführen. Natürlich versuchen, sich auch in allen Belangen irgendwie immer zu verbessern. Aber durch die Leidenschaft und den Spaß, das es ja tagtäglich macht, ist das jetzt nicht so was, wo ich jetzt jeden Tag drüber nachdenke. Sondern die Sachen müssen so oder so funktionieren, dass der Gast am Abend happy ist, dass wir abends da irgendwie abliefern. Für jeden, der da hinkommt und sein Geld lässt. Deswegen muss man den Druck irgendwie positiv umwandeln, aber es ist natürlich schon irgendwo da, das kann man jetzt nicht leugnen, aber das ist ja auch in anderen Berufen so oder in anderen unbesternten Restaurants so, dass man da irgendwie auch liefern muss. Also immer versuchen, Druck positiv in Energie umzuwandeln.
Ja, umzuwandeln, genau. Ja.
Wie sieht denn so Ihr eigener Speiseplan aus? Also wann und was essen Sie?
Ich versuche mir immer viel Obst und Gemüse zu kaufen für zu Hause. Morgens ist es dann meistens auch wirklich nur ein Kaffee oder eine Banane. Dann haben wir zum Glück einmal am Abend Teamdinner, wo wir alle zusammen essen. Das ist so gegen
17 Uhr.
17 Uhr. Am Mittwoch ist es meistens eine Pasta, weil immer wenig Zeit ist für was Längeres, weil mittwochs immer viel Ware ankommt und freitags auch. Und sonst versuchen wir auch was Gesundes zu essen, also zu uns zu nehmen, dass es uns ein bisschen Power gibt. Aber ja, nicht sonderlich durchdacht sozusagen, sondern mal hier, mal da was, weil die Zeit dann auch fehlt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man professionell auf Sternenniveau kocht, dass man selber auch einfach gerne mal eine Kartoffelsuppe isst.
Ach super, ja, habe ich mir gerade letzte Woche eine gemacht an meinem freien Tag. Ja klar, man liebt auch Junkfood und sonst was. Es gibt auch mal McDonald's oder einen guten Döner, alles von bis.
Was war ein Lieblingsessen in der Kindheit?
Also ich habe leider relativ wenig in der Kindheit gegessen, war super picky und habe eigentlich nur Nudeln gegessen. Und bin ganz froh, dass sich das jetzt mittlerweile verändert hat, aber ja, auf jeden Fall Nudeln.
Bei mir ein Hühnerfrikassee von meinem Opa. Hatten wir letztens auch als Personal.
Ja, hatten wir.
Was ist der Kick an diesem Hühnerfrikassee? Gab es bei uns früher immer Weihnachten?
Ja, wahrscheinlich auch so eine Art Erinnerung nur, wenn man nach der Schule dahin kam und dann es immer was zu essen gab und man hat dann immer nachgefragt vorher oder irgendwann war dann auch mal so eine Art kleines Menü ausgedruckt an der Tür. Dann wusste man vorher schon quasi, was es gibt. Und da hat man sich da irgendwie immer groß drauf gefreut. Erbsen damals auch schon natürlich im Hühnerfrikassee wichtig. Musste dann auch 3 verschiedene Variationen machen, weil mein Cousin dann keine Pilze, der andere keine Spargel. Also waren dann irgendwie 3 verschiedene Töpfe. Das ist so eine Kindheitserinnerung und da irgendwie esse ich gerne.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch vergessen, die Hühnersuppe von meiner Oma immer zum Schabbat, das war eigentlich mein Lieblingsessen. Jeden Freitag zum Schabbat. Immer mit einer Karotte. Nicht das Hühnerfleisch gegessen, aber
die Brühe und die Karotte.
Die Brühe und die Karotte und die kleinen Muscheln, Nudeln, die da drin waren. Immer mit so einem speziellen Löffel. Ich habe immer auf diesen einen speziellen Löffel gepocht, so ein kleiner Plastiklöffel. Und dann gab es den irgendwann nicht und ich war todtraurig auf jeden Fall. Aber ja.
Hören wir noch eine Musik. Janet Jackson?
Ja, Janet Jackson. Das war, glaube ich, eins meiner ersten Konzerte damals. Und höre ich immer gerne, hören wir gerne im Restaurant, bevor die Gäste kommen, nochmal so als kleiner Upper, gute Laune für uns selbst.
Someone to Call My Lover von Janet Jackson, ein Song, den Michael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler mitgebracht haben für unser Gespräch hier auf Radio 3. Gerade haben wir viele Festtagsessen vor und hinter uns rund um Chanukka, Weihnachten, Silvester. Was wurde denn traditionell in diesen Tagen in Ihren Familien gegessen? Gab es bestimmte Rituale, die damit verbunden waren?
Ja, Chanukka immer Kartoffelpuffer auf jeden Fall. Das ist so Tradition bei uns und dann natürlich die Hühnersuppe, aber sonst auch klassisch, also Ente zu Weihnachten oder Gans. Also wir feiern beide Feiertage. Ja, deftig, ne? Immer schön deftig war es.
Bei uns auch früher Ente ganz. Dann eine Zeit lang habe ich dann irgendwelche Menüs gekocht. Das war dann aber auch eher zu viel, also den ganzen Tag vorbereitet und stand am Abend eigentlich dann nur in der Küche und nicht bei der Familie. Also wurde das dann mal von denen aus als Wunsch, dass man ja nicht mehr so viel machen soll, muss, dann eher jetzt die Familie kocht. Und dann wird das meistens so aufgeteilt in jeder macht irgendwie einen Gang oder sowas. Und meistens essen wir dann am ersten Weihnachtstag nochmal Ente mit Rotkohlklößen, alles was dazugehört so.
Lassen Sie uns über die Familien reden, Karl-Louis Kömmler. Wo und in was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
In Hannover, war auf der Waldorfschule dort, bin dann vor 10 Jahren nach Berlin gezogen circa. Ich habe davor noch mal kurz in London gewohnt und mein Bruder hat hier gewohnt schon davor. Deswegen wollte man immer schon irgendwie nach Berlin, hat sich dann so ein bisschen daran orientiert.
Aber diese Lust jetzt an Produkten, an Essen, an Kochen, ist das in der Waldorfschule entstanden, ist das zu Hause entstanden?
Nee, das ist selber irgendwie entstanden. Vielleicht so ein bisschen eher aus der Familie auch so das Interesse an irgendwie schönen Sachen. Also ob es jetzt ein schönes Möbelstück ist oder Klamotte oder Produkte, dass man da irgendwie so ein bisschen auf Wert auf Qualität legt, spiegelt sich jetzt auch weiter.
Aber spiegelte sich erstmal nicht in der Berufswahl oder der Berufsidee, sondern das ging in Richtung Informatik, IT-Systemkaufmann. Wie sind Sie darauf gekommen? Warum haben Sie das gemacht?
Mein Vater arbeitet tatsächlich in der IT. Deswegen, ich fand das immer ganz spannend. Und habe das dann mal so als solide Grundausbildung gemacht. War auch gut alles soweit, aber habe mich dann selber nicht so in dem Büroalltag, sage ich jetzt mal, gesehen. Sondern schon immer ein bisschen kreativer und auch irgendwo auf eine Art Selbstständigkeit. Also das zu machen, oder was man selber so für Ideen hat, die zu verwirklichen auch. Und dann bin ich froh, dass ich irgendwas gefunden habe, dass man dementsprechend dann auch Spaß macht und wo man dran aufgeht.
Michael Rosenblatt, wo und wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in New York geboren, weil meine Eltern damals in New York gewohnt haben. Bin dann aber relativ früh wieder nach Hamburg gezogen und bin in Hamburg aufgewachsen. Also ich war unter einem Jahr, als ich wieder nach Hamburg gezogen bin.
Dann mit den Eltern?
Mit den Eltern, durch den Beruf meines Vaters. Und bin in Hamburg zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich mich fürs Studium, also Kunstgeschichte, entschieden und habe in London und in Schottland, also in Glasgow, studiert. 4 Jahre. Und bin dann nach meinem Studium nach Berlin gezogen, da ich dann hier in ein paar verschiedenen Galerien gearbeitet habe. Hab dann aber auch gemerkt, okay, da ich auch wusste, dass ich mich selbstständig machen möchte, habe ich mich nicht gesehen in der Kunstgeschichtsbranche. Das Studium habe ich damals ausgewählt, weil ich immer viel mit Kunst zu tun hatte, also durch meine Eltern und zu Hause. Und das auch ein großes Interesse auch weiterhin noch von mir ist. Aber ich da jetzt nicht meinen Beruf drin gesehen habe. Und dann durch Karl-Louis hier in Berlin eher so ans Essen gekommen bin. Beziehungsweise das Essen war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir immer in Sternerestaurants gegangen sind, sondern es war eher komplettes Gegenteil. Bin, glaube ich, nie mit meinen Eltern in ein Sternerestaurant gegangen, wenn ich so zurückblicke.
Sie haben ja schon das Jüdische angedeutet in der Familie. Chanukka haben wir drüber gesprochen. Ihre Mutter ist, glaube ich, vor bald 40 Jahren zum Judentum konvertiert. Welche Rolle spielte das Jüdische in Ihrer Kindheit und Jugend? Wie hat Sie das geprägt?
Eine große Rolle. Also gerade auch wegen meinen Großeltern, die auch Auschwitz überlebt haben, ist es was ein großer Teil ist von mir und auch, was ich weiterleben möchte.
Die Großeltern väterlicherseits.
Genau. Mhm. In mir ist es viel Tradition, was ich schön finde. Ich bin jetzt kein Religionsverfechter, im Gegenteil. Aber ich finde Tradition schön und so möchte ich das auch weiterleben. Meine Großmutter, also mein Großvater ist gestorben, meine Großmutter ist jetzt 98, die lebt auch noch. Die lebt in Hamburg teils und teils in Tel Aviv, jetzt durch den Krieg halt eher in Hamburg, ist jetzt aber gerade vor kurzem das erste Mal wieder in Tel Aviv gewesen. Und da bin ich auch jedes Jahr selber 2-mal und finde es eine großartige, also immer in Tel Aviv und finde es eine großartige Stadt, auch kulinarisch wunderbar.
In einem Spiegelartikel konnte man lesen, dass Ihre Mutter eine Nachfahrin der industriellen Familie Quandt ist. Eine Frage versuche ich zu stellen, dass Ihre Mutter da erzählt, dass sie sich sehr intensiv mit der ganzen Familiengeschichte auseinandergesetzt hat. Wie ist das bei Ihnen?
Ist genau das Gleiche, würde ich sagen. Ich setze mich damit sehr auseinander. Das ist natürlich eine Vorgeschichte, auf die, glaube ich, keiner stolz ist oder die keiner wirklich haben möchte. Aber ich kann nur sagen, ich persönlich habe damit nichts zu tun. Aber man muss sich natürlich trotzdem dessen stellen und sich damit auseinandersetzen. Auch gerade, was natürlich das Interessante bei mir ist dann wahrscheinlich, ist das, dass ich zwei so opposite Geschichten habe von meinen Großeltern, die diese Geschichte überlebt haben, also Auschwitz überlebt haben, und dann die Quanz auch im Rücken habe. Ich würde auch sagen, dass ich sehr, meine Lebensgeschichte ist ja auch sehr normal, also so wie ich mein Leben lebe und wie ich meine Arbeit mache und genauso hart arbeite wie jeder andere in der Gastronomie oder im Leben.
Aber wie hat man Ihnen das vermittelt, wer da wer war? Also Harald Quandt, Ihr Großvater, Günther Quandt, Ihr Urgroßvater, in erster Ehe verheiratet mit Magda Goebbels, bevor sie Goebbels geheiratet hat. Das sind ja Riesengeschichten. Wie hat man Ihnen das Schritt für Schritt verklickert?
Meine Mutter war sehr offen mit mir, was das angeht, und hat mit mir offen darüber gesprochen. Und ich habe offen gefragt, auch durch die Geschichte meiner anderen Großeltern. Das war natürlich auch immer ein Riesenkonflikt bei deren Hochzeit von meinen Eltern. Aber mittlerweile sind meine Mami und meine Großmutter beste Freunde. Also, was sehr, sehr schön ist. Die verbringen sehr viel Zeit und lieben sich. Das ist ja immer, wie man mit den Themen umgeht und wie man darüber spricht. Ich kann nur sagen, dass es nicht immer leicht ist, auch gerade wenn man irgendwie darauf angesprochen wird oder dafür,
sich rechtfertigen muss, haben Sie das Gefühl?
Bei manchen Leuten denke ich schon oder vorwurfsvoll, aber that's not me, würde ich sagen. Das bin ich nicht als Person.
Sie haben eben diese ganzen Stationen angesprochen, von New York über London bis Berlin. Das Reisen, das würde mich noch interessieren. Welche Rolle spielt das Reisen eigentlich in Ihrem Leben als Gastronom?
Eine große Rolle, weil wir uns natürlich auch viel Inspiration holen. Wir reisen ja auch super viel zusammen. Also in diesen 10 Jahren Freundschaft, die wir haben, haben wir, glaube ich, schon zig Reisen zusammen gemacht. Und da ist natürlich auch die Kulinarik, würde ich sagen, fast an erster Stelle. Und auch Sachen sich anzuschauen, okay, was für Porzellan haben die, so Inspiration zu holen auch.
Wo zuletzt gewesen?
Singapur und Bangkok nochmal im Sommer jetzt und Indonesien. Singapur war jetzt das erste Mal. Und das am kulinarischen spannendsten fand ich jetzt so da einige Restaurants. Genau, wie Michael schon sagte, gucken wir natürlich schon auch, wo sind Restaurants, wo man gerne hinwollen würde. Und dann wird natürlich so drumherum dann irgendwie die Reise geplant. Also der, sage ich jetzt mal, Sommerurlaub mit meiner Freundin war in Indonesien jetzt eher am Strand. Und dann nochmal auf dem Rückweg nach Singapur, ne, weil man dann irgendwie dann doch auch sagt, komm, dann muss ich das nochmal mitnehmen. Oder jetzt, man sucht sich irgendwas aus in Frankreich und dann fährt man dann halt irgendwie hin. Man hat jetzt aber erstmal die Gegend nicht so als Ziel, sondern das Restaurant. Wird immer so ein bisschen Kulinarik auch groß geschrieben in den Reisen.
Jetzt nach Weihnachten zwischen den Jahren gibt es eine Pause und ja, dann mit neuem Elan ins neue Jahr. Haben Sie irgendwelche Vorsätze? Haben Sie Pläne fürs nächste Jahr?
So weitermachen, wie wir gerade machen. Also ich freue mich einfach aufs nächste Jahr, muss ich ehrlich sagen, und sich einfach verbessern auf irgendeine Art und Weise wird auch dabei sein.
So weitermachen wie bisher. Und dann, freue ich mich, wenn das Restaurant voll bleibt. Ist ja auch nicht so einfach jetzt in der aktuellen Zeit. Toi, 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 dass es bei uns irgendwie gut läuft. Aber muss man irgendwie stetig dranbleiben, stetig für arbeiten, dass es auch weiterhin so bleibt. Und das sehe ich positiv in die Zukunft.
Karl-Louis Kömmler und Michael Rosenblatt vom Sternrestaurant Lumi in Berlin-Kreuzberg. Bin sehr gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Kommen Sie gut rein und in und durchs neue Jahr.
Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Danke für die Einladung und das Gleiche wünschen wir Ihnen auch.
Danke. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Unser Gespräch gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Und eine Musik haben wir noch. Okay, Lou.
Das ist eine französische Künstlerin, die wir auch viel gehört haben während unseren Supperclubs und das so ein bisschen an die Anfangszeit erinnert.
Ich bin Britta Bürger. Dankeschön.